Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Lesen stärkt die Seele, soll der Philosoph Voltaire gesagt haben. Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste, so der Dichter Heinrich Heine. In unserer Juli-Folge beschäftigen wir uns mit Büchern und ihren VerfasserInnen. Wie gelingt es, die Arbeit als freischaffende Journalistin oder als freischaffender Journalist mit dem Buchschreiben in Einklang zu bringen? Und was muss man bei der Zusammenarbeit mit Verlagen beachten? Darum geht es in Gesprächen mit Alexia Weiß und Christopher Erben. Wie Kinder und Jugendliche zum Lesen finden bzw. was sie durch das Lesen entdecken und erlernen, erzählt Germanistin Heidi Lexe.
Zerschlag das Schulsystem und bau es neu, so heißt das neue Buch von Alexia Weiß, das am 29. August 2022 erscheinen wird. Eine Streitschrift, so steht es am Coverentwurf. Alexia Weiß, geboren 1971, arbeitet seit 2007 als freie Journalistin. Die Wienerin ist als Redakteurin des jüdischen Stadtmagazins Wiener beschäftigt, schreibt freiberuflich für gewerkschaftliche Medien wie Kompetenz und Arbeit und Wirtschaft und bloggt regelmäßig zum Thema jüdisch Leben für die Wiener Zeitung. Sie hat bereits 2 Romane, mehrere Kinderbücher und ein Sachbuch verfasst. Wie sieht ihr Alltag als freie Journalistin aus? Wie lässt sich das Buchschreiben damit vereinbaren und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit einem Verlag? Das erzählt die freie Journalistin und Autorin im Gespräch mit meiner Kollegin Sandra Knopp.
Warum hast du dich eigentlich damals entschlossen, als freie Journalistin zu arbeiten?
Das war einfach nach der Geburt meiner Tochter, war das der beste Weg, Job und die Betreuung meiner Tochter zu vereinbaren. Das wäre im Redaktionsalltag ohne ein großes Netz, wie es andere haben mit Großmüttern und so, die da einspringen können, wäre das eigentlich nicht machbar gewesen. Und so war das ein guter Weg, trotzdem Vollzeit zu arbeiten, weil man halt auch abends am Wochenende und eigentlich immer irgendwie schreiben kann. Ja.
2007, glaube ich, war das, als du dich entschieden hast, selbstständig zu sein, also freie Journalistin zu arbeiten. Wie geht man eigentlich dabei vor? Hast du dann schon gewusst, wer deine Auftraggeber sind oder wie hast du die auch gefunden?
Also ich habe eben lang für die APA gearbeitet, dann war ich ein Jahr bei den oberösterreichischen Nachrichten, dann bin ich wieder zurück zur APA, aber in ein anderes Ressort. Dann habe ich in einem Theater auch ein Jahr gearbeitet, habe dort die Theaterzeitung gemacht. Also über diese vielen Jahre zwischen eben 1993 und 2006, da baut man sich halt ein Netzwerk auf, man lernt viele Leute kennen und viele Kollegen und Kolleginnen kennen und dann ist das einfach leichter, wo ich mich dann entschlossen habe, eben, dass ich sage, das geht nicht mehr mit diesem angestellten Arbeiten unter Kinderbetreuung. Muss auch sagen, dass meine Tochter ein bisschen medizinische Probleme hatte nach der Geburt und das dann einfach die Priorität war, dass das gut gemanagt wird, habe ich mich entschlossen, das freie Arbeiten zu wagen und dann spricht man halt mit Freunden da und Freundinnen dort und Kollegen da und Kolleginnen dort und dann ergibt sich schon das eine und andere.
Alexia Weiß hat Expertise in mehreren Bereichen. So schreibt und bloggt sie regelmäßig über das jüdische Leben in Wien. Sie befasst sich mit Gewerkschaft sowie Bildungsthemen. Mit dieser Themenvielfalt hat sie sich über die Jahre mehrere journalistische Standbeine aufgebaut. Ein gewisses Maß an Flexibilität braucht es ihrer Meinung nach in diesem Job.
Also das ist ein bisschen auch so die Herausforderung, wenn man frei arbeitet, dass sich immer, wenn ein neues Team kommt, sich die Leute frei aussuchen und die Freien sind natürlich am raschesten auszuwechseln. Das hat dann gar nichts mit der Qualität deiner Arbeit zu tun, sondern einfach, dass natürlich Neue immer mit den Leuten, die sie auch kennen, gerne zusammenarbeiten und deswegen habe ich es mir angewöhnt, über die Jahre immer viele Standbeine zu haben und wenn dann eins wegbricht, dann ist das nicht so tragisch und das ergibt sich irgendwie wieder ein neues. Also eigentlich geht immer wieder eine Tür auf.
Was würdest du sagen, sind sonst noch so die Herausforderungen im freien Arbeiten?
Du musst halt schauen, jedes Medium funktioniert ein bisschen anders und jede Chefredaktion funktioniert ein bisschen anders und überall ist sozusagen die Akquise von Beiträgen anders. Ja, manche Medien haben schon sehr genaue Vorstellungen, was sie für Artikel brauchen und beauftragen einen und fragen einen dann, ob man das oder das übernehmen möchte. Bei anderen Medien ist es eher so, dass du was vorschlagen sollst, dass du mit Themen kommen sollst. Also es ist immer, du musst einmal dich hineinfühlen, welches Medium wie funktioniert. Ja, aber das spielt sich dann eigentlich sehr, sehr gut ein.
Was ist das Schöne am freien Arbeiten?
Das Schöne ist, dass du eigentlich aus diesem ganzen Planungsalltag herausgenommen bist. Du übernimmst dein Thema, machst deine Geschichte, gibst sie ab. Das heißt, du hast in diesem Bereich recht freie Zeiteinteilung, was natürlich nur relativ ist, weil du hast eine Abgabe und das heißt also nicht, dass du heute beschließt, nichts zu machen. Du musst ja trotzdem schauen, dass du deine Dinge unter Dach und Fach bekommst. Du kannst aber eben sagen, okay, an diesem Nachmittag habe ich jetzt einen, sagen wir, Arzttermin mit meiner Tochter. An diesem Vormittag habe ich irgendeinen Termin. Oder ich habe das Wochenende durchgearbeitet und jetzt am Montag nehme ich mir jetzt frei. Also du bist in deiner Zeiteinteilung einfach doch viel flexibler. Was aber eben nicht heißt, dass du weniger arbeitest. Das glaube ich nämlich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man sogar mehr arbeitet. Und manchmal habe ich natürlich auch das Gefühl, das ist ja jetzt ein großes Thema in diesem ganzen Covid-Homeoffice-Dasein, diese entgrenzte Arbeit. Und diese entgrenzte Arbeit, die mache ich seit mittlerweile ja fast 16 Jahren. Jetzt kann ich sagen, mein Job macht mir Spaß und das ist nicht so tragisch. Aber diese strikte Trennung von Arbeit und Freizeit, die gibt es halt da überhaupt nicht mehr.
Mehrmals täglich Mails checken und für die AuftraggeberInnen stets gut erreichbar sein. Dieses entgrenzte Arbeiten, wie sie es nennt, gehört für Alexia Weiß zum Job als freie Journalistin dazu. Ein Raum in der Wohnung dient ihr als Büro, wo sie recherchiert, Telefon- oder Zoom-Interviews führt und Artikel sowie Bücher schreibt. Die 51-Jährige erzählt, dass sie schon als Jugendliche ein Buch schreiben wollte. Sie studierte Germanistik und absolvierte eine Journalismusausbildung an der Universität Wien. Ihren Wunsch von damals erfüllte sie sich als junge Mutter.
Es hat sich interessanterweise gerade in der Zeit so die Idee für einen Roman entwickelt. Und dann war es so, dass mein Mann so lieb war, dass er gesagt hat, ja, am Wochenende übernimmt er quasi ganztägig die Betreuung von unserer Tochter. Und ich habe die Wochenenden dazu nutzen können, dieses Buch zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Das war also 2006, 2007. Dass es 2009 erschienen ist, hat damit zu tun, dass man dann ja auch einen Verlag suchen muss, vor allem wenn es das erste Buch ist und dass auch Verlage Vorlaufzeiten haben. Und das ist halt dann eben 2009 erschienen. Das war der Roman Hashems Lasso. Und da geht es um jüdische Frauen in Wien. Und damit wollte ich ein bisschen die Bandbreite zeigen von jüdischen Identitäten. Also dass es nicht die Jüdin gibt, sondern dass es da verschiedene Zugänge, verschiedenste Arten, sein Leben zu leben gibt. Ja, das war das erste Buch. Und dann hat sich das weiterentwickelt, ja.
Genau, weil du hast ja dann auch letztes Jahr ein Sachbuch geschrieben, und zwar Jude sein ist kein Schimpfwort. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Da hat mich die Verlagschefin, die war da recht neu, gefragt, die Blogbeiträge in der Wiener Zeitung gelesen hat, und einer hat ihr besonders gut gefallen. Und daraufhin hat sie mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eben irgendwie so in dieser Art jüdische Geschichten aufzuschreiben. Und dann haben wir besprochen und ich habe nachgedacht und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte irgendwie schon eine, also ich möchte nicht so sehr Nostalgie oder so diese Feel-Good-Geschichten bedienen, sondern habe ich schon ein Anliegen, eben das ein bisschen politisch doch auch mit einer Botschaft zu versenden. Und so ist dann eben das Jude ist kein Schimpfwort entstanden, was ja auch so ein Mittelding aus Sachbuch und persönlichen Einträgen ist. Es ist ja kein richtig straightes Sachbuch, sondern es hatte eigentlich diese sehr persönliche Meinungselemente auch drinnen, ja.
Wenn Sie mehr über das Buch Jude sein ist kein Schimpfwort erfahren wollen, dann hören Sie doch in unsere Radio Werklang-Episode Jüdisch Leben vom Mai 2021 hinein. Sie finden diese Folge unter www.kma.at/produktionen/werklang. Für diese Episode hat KMA-Absolventin Elisabeth Hess ein Gespräch mit Psychoanalytikerin Erica Freeman gemacht, das ich Ihnen ebenfalls sehr ans Herz legen möchte. Doch zurück zu Alexia Weiß und ihrem neuesten Projekt. Aktuell befindet sie sich in den Schlusszügen für ihr neues Buch »Zerschlag das Schulsystem« und baut es neu. Präsentieren wird sie das Buch, das im Verlag Krämeyer und Scheriau erscheint, zum Schulanfang. Worum wird es überblicksmäßig gehen?
Ja, das war ein Thema, das mir seit Jahren am Herzen liegt und mit dem ich meinerseits an die Verlagschefin herangetreten bin. Und sie war sehr offen und jetzt haben wir das gemacht. Es ist eine Streitschrift geworden, in der ich aber versucht habe, einen konstruktiven Weg sozusagen einzuschlagen und das Ideal eines Schulsystems formuliere. Ich bin keine Expertin, das mache ich auch im Vorwort klar. Ich bin aber jemand, der eben seit 1993 sich inhaltlich in meiner Arbeit als Journalistin immer wieder mit Bildungsthemen auseinandersetzt und gar nicht mal so sehr mit dem eigenen Kind, ja, das ist was anderes, aber vor allem auch in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als in der Flüchtlingshilfe seit 2015 einfach von dieser Perspektive aus, der Kinder, die hierher kommen, deren Eltern nicht Deutsch können, deren Eltern auch oft nicht, selbst nicht sehr bildungsnah sind, mitbekommen habe, wie das eigentlich ist, dann auf dieses Schulsystem hier zu treffen. Und das sind schon grobe systematische Mängel und dieses Credo der Chancengleichheit, das ist einfach so nicht greifbar. Es gibt keine Chancengleichheit bei uns im Schulsystem. Und ich finde, dass wir uns als Gesellschaft damit sehr im Weg stehen auch. Also es geht gar nicht mal nur um das Individuum, es geht auch um die Gesellschaft des Ganzen, dass wir schauen, dass alle Kinder einen guten Zugang zu Bildung und zur Ausbildung haben und dass die Schule, wenn man sie durchlaufen hat und einen Abschluss hat, auch wirklich sicherstellt, dass man dann Qualifikationen erworben hat und nicht nur einen Zettel, auf dem draufsteht, ich habe jetzt einen Pflichtschulabschluss zum Beispiel.
Ihre zwei Romane und die Kinderbücher hat Alexia Weiß in unterschiedlichen Verlagen publiziert. Bei der Suche nach potenziellen AnsprechpartnerInnen hat sie ihr persönliches Netzwerk unterstützt. Die Zusammenarbeit zwischen der Autorin und dem Verlag beschreibt sie so.
Man bespricht das Thema und dann schreibst du es und dann beginnen die Lektoratsarbeiten. Also dann gibt es eine Lektorin oder einen Lektor, in dem Fall eine Lektorin, und die gehen mal drüber und machen Anmerkungen, wo es noch Nachfragen gibt, wo man vielleicht noch was nachrecherchieren sollte oder noch besser klären sollte. Ja, das ist dann diese Feinarbeit sozusagen am Text. Und in der letzten Phase geht es dann wirklich nur mehr um reine Beistriche, Tippfehler und solche Dinge.
Und da seid ihr gerade?
Da sind wir jetzt gerade. Also jetzt sind die Fahnen sind jetzt gerade fertig und jetzt ist wirklich nur mehr der letzte Feinschliff, ja.
Wer neben dem Hauptjob ein Buch schreiben will, braucht eine gute Zeiteinteilung und die hat Alexia Weiß auch. Dennoch war das Schreiben diesmal eine große Herausforderung, denn sie hat das Buch in nur wenigen Monaten zu Papier gebracht.
Ich arbeite mit To-Do-Liste, ich schreibe immer auf, was sozusagen ansteht und dann habe ich mir natürlich schon auch unter der Woche Tage freigeschaufelt und dann da jetzt mal einen Artikel weniger angenommen, um zu schauen, aber das waren wirklich en suite dann 4-5 Wochenenden, also wirklich Wochen, wo ich nichts anderes gemacht habe, als zu arbeiten. Da gibt es dann gar keinen freien Tag und das ist halt nicht optimal.
Wie schaffst du dann einen Ausgleich?
Ja, gute Frage. Den schaffe ich eben oft nicht. Ja. Ich war jetzt dann zum Beispiel, nachdem das dann einmal das erste abgegeben war, bin ich dann 5 Tage mit meiner Tochter nach Baden gefahren. Wir haben ein nettes Hotel uns genommen, einfach um wirklich ganz rauszukommen, weil zu Hause sitzt du dann doch nur vom Computer. Also das versuche ich dann doch einfach rauszufahren, auch wenn es jetzt nicht die große Reise ist, aber so einfach mal abschalten und dann nur spazieren gehen und nette Sachen machen.
Alexia Weiß erzählt, dass es ein ganz besonderes Gefühl ist, das gedruckte Buch schließlich in Händen zu halten. Im Herbst wird die Wienerin ihr neues Werk präsentieren. Das eigene Buch bei Lesungen und Interviewterminen zu promoten, auch diese Zeit müssen Autoren und Autorinnen sich freischaufeln und bestmöglich nutzen. Wird sich Alexia Weiß daran anschließend wieder in das Abenteuerbuch stürzen?
Also ich habe jetzt, meine Familie ja, lacht schon immer. Ich sage so, das ist das letzte Mal, also das tue ich mir jetzt nicht mehr an, weil es war jetzt wirklich zu viel. Man müsste sich im Grunde Urlaub nehmen, damit man ein Buch schreiben kann und das ist auch alles nicht so easy. Also jetzt schauen wir mal. Also im Moment habe ich jetzt, also Ideen habe ich natürlich immer, aber im Moment jetzt schauen wir mal, soll das Buch herauskommen und werden wir sehen, was sich daraus ergibt und dann werde ich weitersehen.
Mehr Informationen zu Alexia Weiß und ihren Büchern finden Sie auf ihrer Website unter alexia.weiß.com.
Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Eingefleischte Fans wissen gleich, worum es geht. Am 26. Juni 2022 feierte ein Jugendbuchklassiker sein 25-jähriges Jubiläum. Harry Potter und der Stein der Weisen. Viele Kinder und Jugendliche sind mit Harry Potter und seinen Freunden Ron und Hermine aufgewachsen und haben dadurch die Liebe zum Lesen entdeckt. Welchen Stellenwert hat das Lesen heute? Welche Neugierde können Buchverfilmungen wecken? Und wie entdecken Kinder Bücher, die zu ihnen passen? Darüber hat unsere Kollegin Martina Raab mit der Germanistin Heidi Lexe gesprochen. Die Wissenschaftlerin leitet die Stube, die Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur. Getroffen haben sich die beiden in Heidi Lexes Büro unweit des Wiener Stephansdoms. Daher hören Sie im Hintergrund auch kurz das Mittagsläuten und Baustellengeräusche, die bis ins Büro vordrangen. Das soll dem spannenden Gespräch aber keinen Abbruch tun.
Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Stichwort Harry Potter, Jubiläum 25 Jahre. Was macht für Sie persönlich die Faszination der Bücher über Harry Potter aus? Warum hat es gerade diese Figur geschafft, Weltruhm zu langen? Und warum gibt es diesen Erfolgszug quasi von Gleis 9¾?
Ja, ich denke, das ist schwer zu sagen, weil wenn man es wüsste, dann würden es ja viele versuchen. Aber ich glaube schon, dass es einfach die Art ist, wie J.K. Rowling erzählt. Also sie hat so einen Kosmos, den sie da ausbreitet. Sie hat so eine Lust zu erzählen. Sie entwirft ihre Welt aufs Genaueste. Sie hat so eine tolle Motivik. Sie schafft das, über die 7 Bände hinweg Dinge aufzumachen, weiterzuziehen, weiterzuentwickeln, puzzleartig die Steine zueinander zu bringen. Und sie lässt dabei nichts fallen. Es kommt zum Schluss alles zueinander. Und es hat eine unglaubliche Spannung. Und es ist einerseits natürlich so eine fantastische Welt, in die man wunderbar eintauchen kann. Und andererseits hat es ganz viel mit uns selbst zu tun, mit unseren Fragen ans Leben, mit unseren existenziellen Fragen, mit unseren Sorgen, Ängsten und natürlich auch mit unserer Art, glücklich zu sein.
Stichwort Lesen heutzutage. Ist das Lesen eigentlich überhaupt noch in? Oder hat vielleicht sogar auch die Pandemie dazu beigetragen, dass man das Lesen in den eigenen 4 Wänden quasi wieder neu entdeckt?
Ich würde mir wünschen, dass Lesen noch in wäre. Oder das Lesen noch in ist und ich glaube auch fest daran. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Pandemie nicht eher Netflix genutzt hat als dem Buch. Andererseits, wenn man sich anschaut, wie viele BuchhändlerInnen über diese Zeit ganz toll ihre KundInnen betreut haben mit Abholaktionen und so, glaube ich schon, dass das Lesen uns auch durch die Pandemie getragen hat und dass so ein bestimmter Buchkosmos oder ein bestimmter erzählter Kosmos, dem man sich zugehörig fühlt, gerade in so einer Zeit wie eben in dieser ganzen Pandemie ganz, ganz wichtig ist.
Viele junge Menschen kommen ja erst durch etwaige viele Verfilmungen dazu, sich im Nachhinein erst das Buch vorzuknüpfen. Denken Sie, dass gerade diese Verfilmungen auch zum Lesen animieren können?
Das glaube ich schon. Ich glaube, dass filmische Adaptionen immer dazu beitragen, dass man auch sieht, aha, da gibt es überhaupt einen Roman. Ich glaube, dass das viele, gerade Jugendliche, auch tun. Und dann glaube ich natürlich auch daran, dass wenn es filmische Adaptionen gibt, die vielleicht in serieller Form da sind oder Fortsetzungen setzen oder so, dass man ja schneller sein möchte. Bücher liegen dann vielleicht schon vor, die Filme oder Serien müssen erst produziert werden und dann möchte man da gern außen vor das Medienangebot überholen. Und ich würde mir das schon wünschen, dass Filme und Serien auch als Teaser genutzt werden könnten für die Literatur.
Der erste Kontakt mit dem Lesen findet ja oft vorwiegend in der Familie statt. Ist das Vorlesen heute wichtig für die weitere Lesesozialisierung?
Ich glaube, dass das Vorlesen eine ganz entscheidende Rolle sogar spielt. Das Lesen vor dem Lesen, wie wir es nennen, die Begegnung mit dem Buch, mit Medien, mit dem Erzählen, das Hineintauchen in diese Welten, das gemeinsame Erforschen dieser Welten, aber auch das Benennen, die Anschlusskommunikation. Ich glaube, das ist in seiner Notwendigkeit und Wirkung einfach nicht zu unterschätzen. Ich halte das Vorlesen für ganz wichtig, sowohl zu Hause, in der Familie, als auch im Freundeskreis, als auch später dann im Kindergarten, in der Schule, in der Bücherei. Ich glaube, dass das Vorlesen und das Miteinanderlesen was ganz Wichtiges und Zentrales ist.
Stichwort Kinderbücher. Also meine Kinderbücher waren ja noch Valerie und die gute Nachtschaukel oder Anatol der Theaterkater. Damals gab es noch keine interaktiven Kinderbücher. Gelten Kinderbücher ohne interaktive Elemente heutzutage bei vielen Eltern und auch Kindern eher als altmodisch?
Ich würde mir sehr wünschen, dass das nicht als altmodisch gilt, sondern als ein sehr modernes Angebot, das unser Medienverhalten klug ergänzt. Denn das Buch hat natürlich die Möglichkeit des Schauens, des Entdeckens, der Zeitverzögerung. Man blättert vor, man blättert zurück. Das Buch ist etwas sehr Haptisches. Und ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, in diese Bildwelten hineinzugehen, sich langsam damit bekannt zu machen und das nicht nur vorbeiflimmern zu lassen. Wobei ich das nicht ausspielen möchte gegen audiovisuelle Medien oder digitale Medien, sondern ich glaube, es ist einfach eine schöne Ergänzung, dass wir etwas haben, was haptisch ist, was präsent ist, was auch bei mir sein kann und ständig verfügbar sein kann. Denken Sie zum Beispiel an die Pixi-Bücher, die Sie überall hin mitnehmen können.
Lesekultur beginnt ja oft wirklich daheim, zu Hause, wenn die Großeltern oder die Eltern den ersten Kontakt mit Büchern herstellen und das auch vorleben, dass es eben, sage ich mal, neben den digitalen Medien durchaus das Buch weiterhin seine Berechtigung hat bei uns. Ist es möglich, dass Kindern in der Familie eine gewisse Lesekultur vorgelebt wird?
Ja, selbstverständlich. Wo sollen sie es lernen? Ich denke mir, wenn mir jemand sagt, oh, meine Kinder lesen nicht, dann wäre meine erste Frage, und du, liest du? Na, ich habe dafür keine Zeit. Ja, wo sollen sie es denn dann sehen? Also ich glaube, wir haben da alle eine ganz wichtige Vorbildfunktion. Das Comiclesen in der U-Bahn darf nicht peinlich sein und das Buchlesen irgendwo an Orten, wo man es nicht erwarten kann, soll stattfinden. Ich glaube, wir alle haben Vorbildfunktion in dieser Hinsicht. Wenn wir Bücher in unserem Leben haben und damit nach außen wirken, werden es die Kinder sehen und vielleicht auch Interesse dran bekommen.
Ja, zu meiner Zeit gab es diesen geflügelten Spruch, Lesen ist Abenteuer im Kopf. Fürs Lesen sind ja in erster Linie Vorstellungskraft und Fantasie gefragt, damit eben Geschichten aus den Büchern lebendig werden. Für viele junge Menschen, so erlebe ich es auch als Pädagogin, sind Leseaufgaben in der Schule eher lästige Pflicht als erfüllender Zeitvertreib. Sehen Sie Kreativität als etwas, das eine wesentliche Kompetenz für die Zukunft ist?
Na, unbedingt. Und ich sehe beim Lesen vor allem, dass Lust auf Lesen aus meiner Sicht das Zauberwort ist, um Literatur zu vermitteln. Ja? Und um Literatur schon im frühesten Kindesalter zu vermitteln und damit die Kinder mitzunehmen in eine Lesebiografie, in ihre eigene Lesebiografie. Ich finde, das, was uns begeistert, wird, wenn wir diese Begeisterung weitergeben können, auch die Kinder begeistern.
In diesem Kontext fällt ja auch das Schlagwort sinnerfassendes Lesen, was ja auch eine wesentliche Kompetenz für die Zukunft ist. Können Sie das ein bisschen weiter ausführen oder erklären?
Naja, das sinnerfassende Lesen ist, glaube ich, die wichtigste Kompetenz. Ja, Kirsten Boyer, eine sehr renommierte Autorin, sagt, Lesen ist das Nadelöhr zur Welt. Und ich finde das ganz eine schöne Formulierung, weil wer nicht lesen kann, kann sich die Welt nicht erschließen. Wir kommunizieren über Sprache und wenn wir uns nicht zu Höhlenmenschen zurückentwickeln wollen, dann werden wir die Sprache brauchen und dann werden wir auch brauchen, dass wir Sprache erfassen und dass wir die Welt in Sprache begreifen. Und da geht es nicht nur um Literatur, da geht es ja auch um die Fähigkeit, sich Information anzueignen, sich zurechtzufinden, zu kontextualisieren, abzuwägen. Und ich finde, das ist das zentrale Moment für jedes Kind.
Lesen bedeutet ja auch im Moment sein, sich ganz einer Sache verschreiben und sich voll konzentrieren. Ja, wie könnte man da jetzt Kinder oder junge Menschen motivieren, dass sie öfter zum Buch greifen und da voll fokussiert sind?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss jeder und jede für sich und das eigene Kind entscheiden, wie das geht. Ich glaube, wichtig ist, Angebote zu machen. Das ist das, was die Stube machen kann. Wir können sagen, schaut, das alles gibt es, so breit kann Literatur aufgestellt sein, welches Buch zu welchem Kind passt, müssen dann die VermittlerInnen, glaube ich, selbst entscheiden.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, den gerade haptischen Aspekt beim Buch, dieses Hinblättern, Zurückblättern, bei einer Seite verweilen, sich Gedanken machen darüber, im Gegensatz zum schnellen Scrollen, was man ja vom Tablet etc. kennt. Denken Sie, dass Bücher in ihrer Papierform sich weiter bewähren oder sie mehr und mehr aus der Mode kommen?
ich hoffe sehr, dass das Buch weiter besteht, weil das Buch kann natürlich gerade in seiner Haptik, aber auch in seiner Kunstform viele Dinge, die andere Medien nicht können. Ich denke mir trotzdem, nicht jede Lesesituation braucht ein haptisches Buch. Wenn ich im Urlaub bin, ich gehöre zu den Menschen, die trotzdem das Papier mitschleppen. Aber wenn man im Urlaub ist und am Tablet sehr viel mehr Möglichkeiten hat oder am E-Reader, dann ist das ja nicht nur legitim, sondern auch super praktisch. Ich glaube, wir müssen lernen, was passt zu welcher Situation. Und was mir immer wichtig ist, man darf die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Alles hat seine Stärken, alles hat seine Qualitäten. Die Breite des Angebots, auch hier wieder, ist das Wichtige. Auch die Breite des medialen Angebots. Wenn ich mal ins Kino gehe, macht mir das vielleicht in der Situation sehr viel mehr Freude. Oder wenn ich mal eine Serie binge über ein Wochenende. Und dann gibt es eben auch die Zeiten, wo es schön ist, einfach mit seinem Buch für sich zu sein.
Gibt es ein spezielles Buch oder eine Buchreihe, die Sie seit jungen Jahren begleitet hat oder die für Sie so eine Art Anker oder Motivation war? Also für mich persönlich war es witzigerweise die Anne of Green Gables-Reihe.
Ich hatte Lieblingsbücher natürlich. Ich war auch ein Miralobe-Kind, da war es dann eher der Willy Millimandl. Und ich habe ein paar Bücher von Kästner sehr geliebt, also zum Beispiel das Fliegende Klassenzimmer. Und ich lese da immer wieder noch gerne hinein und man merkt schon, die Bücher, die sich so in die kindliche oder jugendliche Lesebiografie einschreiben, die sind schon immer präsent. Und dann sind es halt so bestimmte Entwicklungsschritte gewesen. Ich habe als Jugendliche zum Beispiel völlig kurios total gern Dramen gelesen. Schiller, Grillparzer, Hebbel. Das ist ungewöhnlich und hat mich dann halt zu dem geführt, was ich dann halt studiert habe. Aber ich denke, das muss sich ein Stück weit weiterentwickeln. Und das Schöne finde ich, immer wieder zurückzuschauen, neu zu entdecken, ein bisschen zu schmunzeln, was man damals mochte. Und dann halt aber auch die Bücher immer wieder aus dem Regal zu nehmen, die so mitbestimmend waren fürs eigene. Für viele sind das Lyrikbände. Für mich sind das einige Romane, die mich so ein bisschen begleitet haben, die ich dann immer wieder aus dem Regal nehme und einfach drin lese und wieder weiterlese. Fräulein Smillers Gespür für Schnee fällt mir da zum Beispiel ein. Das sind so Bücher, die man immer wieder rausholt und sich auch ein bisschen eingräbt, die einen dann auch durchtragen, wie wir es vorher schon gesprochen haben.
Was sind in der heutigen Zeit Kinder- oder Jugendbücher, die berühren? Wie müssten solche Bücher aufgebaut oder beschaffen sein?
Auch schwer zu beantworten, weil das in allen Situationen für alle Kinder und Jugendlichen was anderes ist. Es ist situationsabhängig, es ist entwicklungsabhängig und es ist immer so, wie kommt das richtige Buch zum richtigen Kind? Man weiß es nicht. Es war bei Ihnen so und bei mir so, dass das irgendwann mal gepasst hat. Ich glaube, wichtig ist die Breite dessen, was es gibt. Nicht nur die glitzernden Prinzessinnenbücher, die auch vielleicht eine wichtige Funktion haben in einer bestimmten Situation, sondern auch das, was manchmal ein bisschen mehr Zeit braucht, herausfordert, ungewöhnlicher ist. Wichtig ist auch für mich, dass nicht die Erwachsenen zwischen dem Buch und dem Kind stehen. Das Kind soll möglichst begleitet werden, selber reinzugehen, selber anzusuchen, selber auszuwählen, gemeinsam mit den Erwachsenen, aber auch vielleicht vom Kind her geleitet mal. Und dass wir nicht das Nadelöhr sind für die Kinder, das wäre mir wichtig.
Dann darf ich noch ganz kurz eine letzte Frage stellen, eine persönliche. Welches Buch wird Sie jetzt in den Urlaub oder in die Sommermonate begleiten?
Ich habe immer noch nicht von Elias Hirschl salonfähig gelesen und das werde ich mitnehmen.
Ich bedanke mich vielmals für das spannende Gespräch.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke. Sehr gerne.
Aktuelle Buchtipps für Kinder und Jugendliche, auch was religiöse Bücher anbelangt, finden Sie im Internet unter www.stube.at.
Wie produziere ich eine neue Auflage eines bereits bestehenden Sachbuchs? Mit dieser Frage musste sich KMA-Absolvent Christopher Erben auseinandersetzen. Im Sommer 2021 erhielt er vom Verein für Konsumenteninformation, kurz VKI, den Auftrag, eine überarbeitete Neuauflage des Buches Zähne, Füllungen, Kronen, Implantate, Zahnspangen und Kieferchirurgie – Qualität erkennen, Preise vergleichen – zu erstellen. Im Gespräch mit Udo Seelhofer erzählt Erben, wie er sich das dafür notwendige Wissen angeeignet hat und wie er die knapp bemessene Zeit für die Produktion effektiv nutzen konnte.
Bei der Produktion des Buches stand der 1975 in Wien geborene Erben von Anfang an unter Zeitdruck. Schließlich sollte das Buch bereits im Februar nächsten Jahres in den Geschäften stehen. Wie er an die Arbeit heranging, erklärt er so.
Naja, ich habe zuerst mal geschaut, okay, was überarbeitet werden muss oder was sinnvoll ist zu überarbeiten, wie ich zu weiteren Inhalten komme, wen ich kontaktieren könnte, wer dazu was sagen könnte. Also das hat sich so nach und nach ergeben. Ich habe schon meinen Plan gehabt, aber ich bin kapitelweise vorgegangen, weil die Kapitel waren in gewisser Weise schon vorgegeben. Da gab es keine Neuerfindung und damit war das auch sehr, sehr einfach, sich da voranzuarbeiten. Und ich habe es eigentlich kapitelweise abgearbeitet. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt das gesamte Buch, sondern ich habe es Step by Step mit Kapitel Kapitel gemacht.
Dabei half ihm auch seine Erfahrung als Journalist.
Was ich immer merke beim Journalismus ist, oder dass man sich Themen aneignet oder sich damit auseinandersetzt. Und das war bei dem Buch auch. Also ich konnte, meine jetzt nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt, wie ich das Buch bearbeitet habe, war es so, dass ich eigentlich doch über bestimmte Themen sehr gut Bescheid wusste, weil ich es ja sehr oft gelesen habe, durchgegangen bin, mir es angeschaut habe, Bilder dazu überlegt habe, Texte also umgeschrieben habe teilweise. Und da gewinnt man sehr viel dadurch. Ja. Man lernt dazu, man erfährt dazu. Und das ist auch bei verschiedenen, ist auch im Journalismus ja genauso der Fall. Ja. Zugute kam mir dabei auch die Erfahrung vorletzten Jahr, 2020, als ich gemeinsam mit dem Schülerheim Don Bosco eine Festschrift gemacht habe. Das war schon ein bisschen, da war schon ein bisschen die Vorerfahrung da.
Zur katholischen Medienakademie kam Erben, als er bei einer Weihnachtsfeier 2014, Erben arbeitete damals im Marketing eines Verlages, den Chefredakteur eines Magazines fragte, wie er Journalist geworden sei. Dieser war Alexander Zechmeister, ein anderer KMA-Absolvent.
Der hat dann zu mir gesagt, naja, ich habe die KMA besucht. Woraufhin ich ihn gefragt habe, was ist die KMA? Kenne ich nicht, habe nie gehört. Und dann hat er gesagt, naja, das ist die Katholische Medienakademie, die bietet Seminare an, um Journalismus zu lernen oder Texte zu schreiben. Und das, ich habe es danach gegoogelt und habe mich dann für das erste Print-Journalismus-Seminar angemeldet.
Das Seminar fand Anfang 2015 statt. Erben verfasste seine ersten Texte und merkte, dass ihm der Journalismus gefällt. Als er gefragt wurde, ob er nicht noch ein weiteres Seminar besuchen möchte, sagte er zu. Seither arbeitet Erben nebenberuflich, er ist eigentlich in der Erwachsenenbildung tätig, als freier Journalist. Zu seinen Auftraggebern zählen unter anderem die Wiener Zeitung, der VKI sowie die Magazine Granatapfel und Miteinander.
Ich hätte es eigentlich nie von mir selbst erwartet und eigentlich hat mich die KMA auch dazu ermutigt, oder das zu machen und zu schreiben.
Erben arbeitet bereits an weiteren Büchern. In seinem nächsten Projekt, ebenfalls für den Verlag des VKI, sind nach den Zähnen jetzt die Augen an der Reihe.
Das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt wirklich in der Pipeline und ich glaube, wir sind da ganz gut dran und ich hoffe, dass es wieder sowas so gut wird wie das letzte. Das Buch ist ein bisschen autobiografisch, kann man sagen, obwohl es ein Ratgeber ist, weil ich selber unter Augenproblemen leide und selber sehr viel Erfahrung damit, leider vor ein paar Jahren Erfahrungen sammeln musste, die ich nicht jedem wünsche. Daher ist es ein bisschen auch eine Aufarbeitung der eigenen Erfahrung. Ja. Und ich habe da aber auch geschrieben über meine Augenerkrankung und daher ist es eigentlich ganz gut, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das man kennt. Man lernt dadurch auch sehr viel kennen, Neues. Und das tut einem auch ganz gut. Also man lernt selber die Thematik, man eignet sich auch mehr Wissen an natürlich dadurch. Das ist einmal das eine Buch, das dann jetzt wirklich jetzt in der finalen Phase ist. Und dann ist ja noch ein weiteres Buch gemeinsam geplant, ja.
Sind Bücher langlebiger als journalistische Texte? Für Erben liegt die Antwort auf der Hand.
In gewisser Weise schon, ja. Natürlich, ja. Man ist ja länger am Markt. Also eine Zeitungsartikel erscheint, Magazinartikel erscheint, bleibt vielleicht eine Zeit lang länger online am Leben. Aber ein Buch hat man noch länger und hat man auch zu Hause. Oder man kann es kaufen. Das sind schon die Unterschiede, die ich merke. Und dass sich jetzt das Buch nach wie vor am Markt gibt und dass man es googeln kann, ist natürlich etwas Schönes. Ja. Und das freut mich immer jedes Mal, wenn jemand sagt, ah, ich habe dich gefunden oder ich habe dich in der Buchhandlung gesehen. Dann ist etwas, was einen schon erfreut.
Das Buch Zähne, Füllungen, Kronen, Implantate, Zahnspangen und Kieferchirurgie, Qualität erkennen, Preise vergleichen, erschien im Februar 2022 im VKI Verlag. Den Beitrag gestaltete Udo Seelhofer. Das war Radio Werklang für heute. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.